Muted mit Elton
und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
Ich bin jetzt auf jeden Fall bereit. Ich habe hier drei Getränke stehen. Ich will dir einmal mein Kaffee-Orakel hier zeigen. Was siehst du da drin?
Oh, es ist auf jeden Fall ein kleiner Geist. Er hat so einen offenen Mund. Es ist so, er hat einen großen roten Kopf. Und er schwebt so über seinem Körper.
Okay.
Und er ist erstaunt über das, was wir hier gleich aufnehmen.
Oh ja, das darf auch sein. Also vielleicht, falls es nicht so ganz klar war, ich habe Doreen gerade gezeigt, wie meine Kaffeelatte aussieht und sie hat beschrieben, was sie in dieser Kaffeelatte sieht.
Ja, sorry, das hätten wir noch besser beschreiben können.
Wir üben uns.
Nachdem wir in der letzten Folge ein Blind Date hatten, wo ich dir ein Thema mitgebracht habe, bist du diesmal dran. Und bei der letzten Folge haben wir in Person auf der Social Developers Konferenz aufgenommen. Und Ellen hat heute jetzt das T-Shirt davon an, das wir bekommen haben. Deswegen vielen lieben Dank an Julia nochmal und das ganze Team von der Social Developers Konferenz. Und falls ihr das nicht kennt, die machen Meetups in Hamburg und die machen auch einmal im Jahr eine Konferenz in Hamburg. Und für dieses Jahr habt ihr sie jetzt leider verpasst, aber fürs nächste Jahr müsst ihr auf jeden Fall da vorbeischauen.
Ich habe auch gehört, dass sie vielleicht sogar noch eine Konferenz dieses Jahr machen. Also mal sehen. Hätte ich Bock drauf.
Das wäre sehr cool. Ich auch. Und heute erzählt Ellen mir irgendwas und ich habe keine Ahnung was. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, ich habe direkt erstmal, bevor ich dir das Thema verrate, eine Einstiegsfrage für dich. Und zwar, was war dein erster Job? Und zwar gar nicht unbedingt, was war dein erster Job in der IT? Das kannst du auch gerne erzählen. Aber was war dein erster Job? Wofür wurdest du das erste Mal vergütet?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mein allererster Job war als Babysitterin. Da habe ich irgendwie 8 Euro die Stunde bekommen und bestimmt auch bar. Nee, das war nicht bar. Die waren,
Echt?
Die waren sehr akkurat und haben mich sogar als Minijob angemeldet, das weiß ich noch.
Krass.
Und da war ich irgendwie so 13, 14 oder so und habe auf das Baby aufgepasst. Ich war aber keine besonders gute Babysitterin, glaube ich. Die Kleine war 1,5. Und war es nicht so richtig gewohnt, dass ihre Eltern nicht da sind. Und immer wenn sie gegangen sind, hat sie eine Stunde lang herzerwärmend geweint. Ich habe sie immer durch die Wohnung getragen und dann zu Bett gebracht. Und sie war auf jeden Fall immer sehr traurig und war nur so okay glücklich damit, dass sie jetzt mit mir alleine ist.
Oh.
Aber da habe ich glaube, 8 Euro die Stunde bekommen. Und ich glaube, das war mein erster bezahlter Job.
Es klingt ein bisschen so, also eine Stunde Babygeweine, das klingt ein bisschen so, als sei das zu wenig Geld.
Vielleicht, ja, fair.
Aber gut, war vielleicht auch eine andere Zeit. Mein erster Job war definitiv schlechter bezahlt. Ich habe eine relativ große Familie und meine Eltern haben das ganz smart gemacht. Wir haben halt so ein Alibi-Taschengeld von 1 Euro die Woche bekommen und sollten dann für alles, was wir uns dazu, also ich meine, es war nie ein Problem, wenn wir gesagt haben, hey, wir wollen mal ins Kino und so, dann ne, musste man halt einmal fragen, dann war das auch kein Ding. Wir mussten auch immer so ein kleines Buch führen, wo wir dann eingetragen haben, wie viel Geld da drin ist und so. Also weil unser Papa hat uns da ganz früh an Kontoführung und sowas gewöhnt. Und dann war das Prinzip halt, dass du dir über so kleine Jobs zu Hause, im Haushalt oder im Garten Geld dazu verdienen konntest. Und ich habe dann Kantenschneiden gemacht. Was bedeutet das? Könnten sich jetzt einige fragen. Das bedeutet, dass ich mit einer kleinen Gartenschere im Garten die Kanten geschnitten habe vom Gras, wo man mit dem Mäher nicht hinkommt. Also ich habe so die ganzen zwischen den Steinen das Gras weggeschnitten und so. Also beim ersten Mal war das, glaube ich, für mich damals, ich kannte das Wort nicht, aber noch so ein bisschen meditativ. Ich habe aber nur 2 Euro die Stunde dafür bekommen, was mich dann ganz schnell wieder davon hat abrücken lassen. Es hat einfach ewig gedauert. Ja, und war dann nicht mal lukrativ. Also ich glaube, die am besten bezahltesten Jobs bei uns zu Hause waren Rasenmähen und Fensterputzen. Ja, Kantenschneiden kam da relativ weit unten.
Voll spannend, dass ihr so für die Hausarbeit incentiviert wurdet mit Geld.
Ja, total smart, oder?
Ja. Findest du es ein gutes System?
Ja.
Hat dir das auch mit der Konfirmation was gebracht? In deinem heutigen Leben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also irgendwann waren wir dann noch alt genug, dass Papa gesagt hat, ihr müsst das nicht mehr machen. Ganz am Anfang mussten wir halt das geführte Heft zeigen, damit wir dann das Taschengeld bekommen haben. Und wir mussten uns dann halt auch selber merken, okay, wie viele Wochen haben wir jetzt noch kein Taschengeld eingeholt? Mussten dann halt mit dem Buch hin und dann konnten wir uns die nächsten 4 Euro für den Monat holen. Also ich glaube, so als Lernding war das gar nicht so schlecht. Das war jetzt auch nicht so, dass ich fand das gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt. Und dann, als wir dann irgendwann alt genug waren, hieß es auch so, müsst ihr jetzt nicht mehr machen. Also es war jetzt nicht so, dass wir das irgendwie bis 23 da die Euronen da eintragen und listen mussten.
Spannend.
Aber worum geht es heute? Mein eigentlicher Plan war ein bisschen, berühmte erste Jobs rauszusuchen und zu recherchieren. Also Ursprungsidee war, dass ich dir quasi in Blind-Date-Manier berühmte erste Jobs von Personen vorstelle. Das ist gar nicht so ergiebig, wie man denkt. Ich will dir trotzdem ein Beispiel zeigen. Ich bin dann auf was ganz Spannendes gestoßen. Und das würde ich dir jetzt einmal scheren. Ich bin dann nämlich über in einen T3N-Beitrag auf meiner Suche nach ersten Jobs diesen LinkedIn-Post von Bill Gates gestoßen. Vor circa einem Jahr hat er geschrieben, "Whether you're a recent grad or a college dropout, I'm sure your resume looks a lot better than mine did 48 years ago." Und hat halt seinen Lebenslauf von vor 48 Jahren oder jetzt 49 Jahren gepostet. Und den wollte ich dir ganz gerne zeigen. Das wollte ich dir nicht vorenthalten. Es ist nämlich irgendwie ganz spannend, was da so drin steht. Also in Bezug auf erste Jobs sieht man hier ganz unten, zumindest der erste, den er gelistet hat, ist Information Science Inc. in Portland, Oregon, wo er geschrieben hat, "Part of team designing and implementing an extensive payroll package in COBOL." COBOL, auch eine sehr, sehr alte Programmiersprache. Könnt ihr mal Grace Hopper googeln in dem Zusammenhang. Und dann Project Leader and in charge of overall design for last 6 months. Das war dann so ein bisschen das, wo ich dachte, ach so cool, das ist dann so das, was er als ersten Job quasi listen würde. Und wenn man sich dann den Rest jetzt aber mal anguckt, bleibt es auch ein bisschen spannend. Also er nennt sich selbst Systems Analyst or Systems Programmer und hat dann hier erstmal sein aktuelles Salary gelistet, was $12,000 waren. Ich denke mal Jahressalary. Wow. Desired Salary Open. Location Open. No Restrictions. Ich meine, damals war Remote Work jetzt noch nicht so verbreitet. Also auch relativ offen. No Dependents. Und dann hat er hier oben seine Größe und sein Gewicht angegeben. Und das ist halt quasi das Erste, was hier steht nach der Adresse. Größe und Gewicht. Krass. Ja. Das fand ich ganz spannend. Und ich finde es irgendwie auch einen ganz, ganz coolen Move, das nochmal so fast 50 Jahre später einmal zu posten.
Ich finde es ganz süß, aber jetzt, weil er schreibt, "I'm sure your resume looks a lot better than mine." Ich finde, es sieht gar nicht so schlimm aus. Also natürlich ist es irgendwie auf der Schreibmaschine geschrieben und so.
Ja.
Oder so sieht es zumindest aus. Vielleicht hat er auch einen Computer gefunden, das ausgedruckt. Aber ich meine, da steht, dass er in Harvard studiert gerade.
Ja, im ersten Jahr.
Und davor hat er schon ziemlich viel Erfahrung, na gut, ziemlich viel. 2 Jahre Erfahrung und dann irgendwie Leadership-Erfahrung etc.
Ja.
Also.
Ich finde auch.
Oh, da steht auch.
Ja.
Siehst du, dass da steht, in partnership with Paul G. Allen?
Ah, Tatsache.
Und das ist doch der, mit dem er Microsoft gegründet hat, richtig?
Ich meine auch.
Das beschreibt, ich lese es mal kurz vor. "Designed and put together a system for traffic engineers to study traffic flow. The system is built around Intel's MCS 8008 microcomputer. The software and hardware setup has been fully tested using a prototype. Demonstrations to customers are planned for May 1974.
Mhm. Wann wurde Microsoft gegründet? 1975. Ja, und Paul Allen is best known for co-founding Microsoft Corporation with his childhood friend Bill Gates in 1975, which helped spark the microcomputer revolution. Ich finde es auch mega spannend irgendwie. Mhm. Naja, das ist so ein Finding, das ich hatte, als ich die berühmten ersten Jobs gefunden habe. Und dann wird's aber irgendwie dünn. Also ne, man findet dann halt, gerade auch wenn man irgendwie in der IT, also man findet total viel zu Promis, ne, was hat Brad Pitt früher mal gemacht. Aber das, was ich mir eigentlich gedacht habe, das war dann nicht so ergiebig. Aber nichtsdestotrotz würde ich heute gerne über den Jobeinstieg mit dir sprechen, weil wir haben ja beide, also ich bin jetzt 2 Monate im neuen Job, du hast im August, glaube ich, angefangen, ne? Ja, und ich meine, es wird wahrscheinlich nicht der letzte Jobwechsel sein, den wir gemacht haben, und es war jetzt auch nicht der erste. Deshalb fände ich es eigentlich einen ganz spannenden Punkt, mal drüber zu sprechen, hey, was für Fehler sind uns schon passiert im Jobeinstieg, was ist gut gelaufen, was sind Herausforderungen, um dann so ein bisschen vielleicht auch so Do's und Don'ts unseren Hörerinnen mitzugeben.
Finde ich ein sehr cooles Thema übrigens.
Freut mich, freut mich. Ich habe jetzt gar nicht so viele Facts und sowas rausgesucht, sondern ich habe einfach mal so ein paar Fragen vorbereitet, wo ich es gut fände, wenn wir die einfach so ein bisschen besprechen.
Sehr gerne.
Denn ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und habe mir zum Beispiel einen anderen Podcast angehört zu dem Thema Jobeinstieg. Und da waren so ein paar Red Flags dabei. Mit denen würde ich vielleicht einmal starten. Also wo ich so dachte, das ist ein Tipp, den finde ich jetzt gar nicht so gut. Ne? Und zwar haben die sich so ein bisschen drüber unterhalten, dass man von Anfang an overdelivern sollte, dass du dir was aufschreiben sollst, weil das macht einen guten Eindruck. Dann solltest du vor allem am Anfang lange da sein und dich dann früh melden beim Team und später auch nochmal. Und dann, es ging auch schon ganz, ganz great los, dass die darüber gesprochen haben beim Lebenslauf und auf dem Foto, ja, Hemd wäre noch besser. Also es waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, das sehe ich nicht so.
Ja.
Und auch gerade mit diesem lange Dasein und dich früh melden und spät nochmal, also es, ich finde, es waren so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, boah, das ist irgendwie mehr Schein als Sein. Und ja, es gibt bestimmt auch Firmen, wo darauf geachtet wird, aber es gibt irgendwie so viel wichtigere Dinge, die man beim Jobeinstieg, finde ich zumindest, beachten sollte.
Ja, same. Also es klingt nach so einer total toxischen Arbeitskultur.
Ja.
Für mich klingt das nach dem Stereotyp von Consulting, also von Beratungen. Vor allem diese großen Beratungen, wo man immer hört, die müssen irgendwie, die arbeiten dann 10 Stunden am Tag oder 12. Und das wird irgendwie super gern gesehen. Und dann wird da super lange über PowerPoint-Farben geredet.
Mhm.
Klingt auf jeden Fall nicht nach einem Ort, wo ich gerne arbeiten möchte.
Nee, genau. Also deswegen vielleicht auch als kleinen Disclaimer, das sind jetzt natürlich sehr subjektive Meinungen, aber ihr könnt bestimmt aus unseren Herausforderungen und Tipps oder was wir machen, um gut reinzukommen, trotzdem was mitnehmen.
Und kleine Anekdote.
Mhm.
Wenn ihr jetzt diese Folge hört und sagt, okay, vielleicht fühlt ihr euch in diesem Umfeld, wo quasi Leute mehr Hemd tragen und so, wohl, das ist auch völlig fair. Ich glaube, es ist sehr, sehr subjektiv. Und es ist auch total okay, wenn ihr gerne Hemden und schicke Sachen zur Arbeit tragt und Blusen.
Ja, total. Ich meine, es ist ja auch je nach Jobkontext wird ja auch was anderes von dir erwartet zum Jobeinstieg, was die Kleidung und so weiter und so fort angeht. Ich glaube trotzdem, dass man bei allen Jobs viel mit dem, okay, wie gehe ich das denn an, arbeiten kann. Und da würde ich ganz gerne heute mit dir drüber sprechen. Also ich war zum Beispiel auch vor ein paar Wochen war ich an einem Gymnasium und habe halt meinen Beruf als Softwareentwicklerin vorgestellt und habe dann im Nachgang mit den anderen ReferentInnen gesprochen, wo der eine auch meinte, dass bei ihm ein Schüler saß, der dann, es ging dann um das Thema, was sind Stärken und Schwächen, und dass da dann das Thema war, dass du deine Schwächen am besten auch als Stärke verkaufst, was halt sowas von altbacken ist.
Mhm.
Also dann habe ich doch lieber einen Bewerber, eine Bewerberin vor mir sitzen, die sich ihrer Schwächen wirklich bewusst ist und darüber offen reden kann. Also klar, du solltest jetzt nicht sagen, boah, ja, ich tue einfach nur so, als würde ich 8 Stunden arbeiten und mache eigentlich nur 4, weil ich habe eigentlich keinen Bock. Das ist dann so not so great. Aber
zu ehrlich.
Ja. Hast du Lust, eine Schwäche von dir zu teilen, wo wir hier gerade bei Schwächen wären?
Ja, kann ich total gerne machen. Eine meiner größten Schwächen im Arbeitsumfeld ist, glaube ich, dass ich manchmal sehr emotional reagiere. Und ich meine, wir arbeiten jetzt in einem Beruf, in dem stirbt keiner, wenn wir irgendwas falsch machen. Und dann manchmal bin ich aber total, also erstmal, manchmal fühle ich mich auch angegriffen zum Beispiel. Das fällt mir total schwer, dann irgendwie wenn ich irgendwie finde, dass meine Meinung nicht gewertschätzt wird oder aus irgendeinem anderen Grund oder manchmal sind mir Sachen auch aus irgendeinem Grund viel zu wichtig. Und dann bin ich in Meetings total aufbrausend emotional. Und auch irgendwie, und dann so total, was ist denn ein gutes deutsches Wort für Defensive?
Warte. Oh Gott, ich hatte das Wort gerade in meinem, kennst du das, wenn du es so hast und dann ist es weg? Mhm. Abwehrhaltung?
Ja, ich habe dann manchmal, genau, ich habe eine totale Abwehrhaltung, reagiere super emotional. Und dann denke ich mir manchmal so danach so, also es war absolut unnötig.
Mhm. Okay. Ja.
Und du?
Ja, meine Schwäche ist, glaube ich, das ist aber gar nicht nur im Arbeitskontext so, sondern generell Ungeduld mit mir selbst.
Mhm.
Dass ich halt, ne, also ich meine, ich kann, glaube ich, mit anderen super geduldig sein und super verständnisvoll und es fällt mir dann häufig schwer, so dieses dasselbe Verständnis und dieselbe Geduld für mich selber aufzubringen. Ich habe das aber mittlerweile ganz gut im Griff. Also ich bin da so sehr viel in Erwartungsmanagement mit mir selbst vor allem. Kann ich auch gleich mal erzählen, was ich quasi gemacht habe, um meine Erwartungen für den neuen Job zu managen. Da habe ich nämlich diesmal auch was ganz Spannendes gemacht. Genau, aber gerade wenn ich vielleicht mal irgendwie einen vollen Tag habe und nicht genug Kapazität, um mich selbst zu reflektieren konstant, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in so einen Modus verfalle, wo ich einfach ungeduldig mit mir selber bin. Weil das bringt mich dann nicht voran.
Danke fürs Teilen auf jeden Fall.
Ja, danke dir fürs Teilen. Ich habe uns beide überfallen mit dieser Frage. Das war jetzt nicht geplant.
Das ist voll okay. Ich finde übrigens, wenn ihr mal in Interviews seid oder so, für mich wäre das ein Red Flag, wenn jemand mir eine Stärke als Schwäche zu verkaufen versucht. Mm,
ja.
Weil ich mir dann denke, dass die Person nicht echt genug ist und man ganz schwierig mit ihr über schwierige Themen reden kann.
Ja, finde ich auch. Ich kann halt mit Ehrlichkeit viel besser umgehen. Und das hilft dir ja auch nicht. Wenn du im Bewerbungsgespräch lügst, klappt das nicht. Also, weil die Leute um einen rum sind im besten Fall ja auch smart. Es wird dann irgendwie irgendwann sowieso auffliegen.
Ich glaube aber auch, dass wir in einer sehr modernen Arbeitswelt leben. Ich habe das Gefühl, dass wir halt quasi uns so daran gewöhnt haben, in so einer Startup-Software-Welt zu arbeiten. Und das aber manchmal, also es gibt schon noch ganz, ganz andere Arbeitsumfelder.
Das stimmt auf jeden Fall. Und trotzdem, also ne, der Podcast, von dem ich gesprochen habe, das war ein Softwareentwicklungs-Podcast. Und da waren trotzdem solche Sachen drin, wo ich so dachte, ne, wenn sich das jetzt andere SoftwareentwicklerInnen anhören, würde ich jetzt nicht so sehen. Plus, also klar, es kommt immer auf die Branche drauf an, aber auch bei IT-Firmen denke ich mir so, wenn ich im Bewerbungsgespräch schon mich verstellen muss, damit ich wenn ich jetzt mich bei einer Corporate-Firma mal bewerben würde und da sind irgendwie, ne, konservativ, Arbeitskultur ist anders und so, dann würde ich trotzdem in das Bewerbungsgespräch so reingehen, wie ich halt bin, weil wenn es nicht passt, dann werde ich da auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre nicht glücklich. Also hilft es mir auch nicht, diese Hürde zu nehmen von diesem Bewerbungsgespräch auf eine unehrliche Art und Weise, ich weiß nicht. Gleiches Ding irgendwie Gehaltsverhandlungen zum Beispiel. Wir haben witzigerweise mit einem befreundeten Podcast ganz viel über Jobwechsel und sowas gesprochen. Also hört vielleicht mal bei dem Engineering-Kiosk rein. Das war ein sehr langes Gespräch. Da unterhalten wir uns viel über sowas. Verlinken wir euch in den Shownotes. Ne? Gehaltsverhandlungen. Ich habe auch keinen Bock, da 20% obendrauf zu schlagen, nur weil die Branche sagt, hier wird runtergehandelt, so oder so. Also da bin ich so ein bisschen trotzig. Vielleicht nicht der geschickteste Rat für alle, aber
vielleicht als Rat für alle. Macht einfach das, wo ihr glaubt, dass ihr damit glücklich seid. Also ihr müsst nicht, euer Wert hängt nicht davon ab, wie viel ihr verdient, sondern wenn das für euch okay ist, wie viel ihr verdient, dann ist das total okay. Weißt du, ja, wir leben alle im Kapitalismus, aber es ist viel wichtiger, dass man das findet, wo man sich wohlfühlt, als dass man jetzt noch 50.000 Euro mehr verdient.
Lasst euch trotzdem nicht unterbezahlen.
Fair, ja.
Ich finde immer so ein Gehalt finden, was halt im Kontext der Firma und auch im Kontext von, was bringt man selber mit, lässt sich sehr, also ein faires Gehalt, finde ich, ist das Wichtigste. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber passiert. Gibt es denn etwas, wie du dich auf neue Jobs vorbereitest?
Habe ich den Job schon?
Ja. Genau, wir sind nicht im Bewerbungsgespräch, sondern wir sind bei, du hast den Job und fängst ihn an.
Dieses Mal hat mein Kollege mich gefragt, ob wir vorher einen Call machen wollen, um zu besprechen, was ich vom Onboarding erwarte und wie wir das irgendwie aufbauen wollen, weil die Abteilung war super neu. Und ich glaube, er wollte auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Und ich fand das total schön. Ich hatte den Call dann am Strand in den Niederlanden.
Oh.
Und also wir haben eine Stunde oder so auch telefoniert und einfach darüber gesprochen quasi, was es für Sachen gibt, die ich machen könnte und ob ich irgendwie darauf Lust hätte. Und ich fand das total schön irgendwie. Natürlich ist es auch so, ja, okay, nicht jeder hat irgendwie Zeit, vorher eine Stunde lang mit der neuen Kollegin zu telefonieren. Aber es hat mir ein total schönes Gefühl gegeben, weil ich dann auch irgendwie, dann konnte ich mich total gut drauf einstellen, so was für Aufgaben erwarten mich, was hat er für eine Erwartungshaltung zum Beispiel, was mache ich irgendwie die ersten Tage. Und das war richtig schön. Also das habe ich jetzt nicht selber gemacht tatsächlich. Das muss ich dazu auch sagen.
Wurde mit ansonsten, dir gemacht. Aber dann vielleicht ein Tipp für andere, die neue Leute einarbeiten. Da vielleicht einmal abklopfen, was die Erwartungen sind.
Eine Freundin von mir hat auch so einen Punkteplan bekommen, was sie, ich glaube, die erste Woche macht und dann einfach so ein PDF zugeschickt bekommen. Und das fand ich auch total schön, dass irgendwie so, also man muss ja auch keinen Call machen, man kann ja auch einfach quasi aufschreiben, so okay, kommst du am ersten Tag hin, am ersten Tag musst du gar nichts machen, dann hast du irgendwie die erste Woche Onboarding-Calls und einfach, damit das klarer ist. Ich finde, Erwartungen klar machen, das hilft total. Und vielleicht so als Tipp, was ich dann auch noch nie so richtig gemacht habe, vielleicht weil auch ich mich noch nie so richtig getraut habe, ist dann einfach zu fragen, okay, was sind denn die Erwartungen oder könnt ihr mir ein bisschen mehr über meine erste Woche erzählen? Das finde ich immer total gut. Ansonsten werde ich immer wahnsinnig nervös, bevor ich einen neuen Job anfange. Mhm. Weil ich glaube, weil dieses so, ich weiß nicht genau, was von mir erwartet wird und ob ich den Erwartungen gerecht werden kann. Und das wirft mich dann manchmal in so eine kleine Selbstkrise. Und das, glaube ich, kann ich nur managen, indem ich mehr Informationen bekomme.
Verstehe ich. Ich hatte auch so ein Vorabgespräch. Ich brauche das, glaube ich, gar nicht unbedingt. Diesmal war es aber tatsächlich ganz gut, weil in meinem Interview hatte ich ein Gespräch mit meinem dann baldigen Chef, der dann in der Zwischenzeit aber gewechselt hat. Das heißt, der neue Chef ist dann auf mich zugekommen und meinte so, hey Ellen, wollen wir vorher nochmal sprechen? Und das war dann tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil er mir so ein bisschen gezeigt hat, hey, hier würdest du jetzt erstmal starten, weil das sind so ein bisschen schon die Entwicklungsmöglichkeiten für dich, wo es hingehen könnte. Also hat mir so ein bisschen gesagt, da haben wir dich platziert. Das fand ich ganz gut. Und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Unsicherheiten und wusste nicht, okay, was wird das jetzt für eine Kultur? Was wird irgendwie am ersten Tag von mir erwartet? Weil das direkt ein Workshop war und auch in einem Newbies-Call halt einer meinte, er war schon bei 3 Workshops und hat seinen Rechner schon voll aufgesetzt. Das hat mich halt total verunsichert, weil ich so dachte, hä, wir fangen alle erst am 1.2. an und dadurch, dass ich dann das Gespräch hatte, konnte ich ihn einfach fragen, so hey, was wird denn jetzt am ersten Tag von mir erwartet? Wo er mich dann so ein bisschen beruhigen konnte und meinte, ne, wenn du deine E-Mails lesen kannst, ist super. Und dann konnte ich mich so ein bisschen entspannter drauf einlassen tatsächlich. Was ich aber dieses, willst du dazu direkt was sagen?
Nee, ich wollte dich tatsächlich jetzt fragen, weil du vorhin das so angeteasert hast, dass du noch was extra gemacht hast mit dir.
Genau, das kommt jetzt nämlich, das hätte ich jetzt auch erzählt. Und zwar habe ich dieses Mal vorab, also erstmal hatte ich 2,5 Wochen Pause zwischen den Jobs und die brauchte ich auch. Also vielleicht ist ja auch so ein bisschen Typsache, aber für mich war es eine relativ schwere Entscheidung zu wechseln. Und ich brauchte dann tatsächlich auch eine Pause, um erstmal so, ich hatte das Gefühl, ich habe so eine Woche wie so eine Trennung halt bisschen getrauert und das alles so hinter mir gelassen, weil auch die letzte Woche noch sehr arbeitsintensiv war. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, jetzt kommt die Freude auf den neuen Job. Konnte mich dann halt eher so allein vom Headspace und emotional dann überhaupt auf den neuen Job einlassen. Deswegen waren jetzt so diese 2,5 Wochen für mich echt eine ganz gute Spanne dazwischen. Und dann.
Ich hatte einen Monat und fand das auch total gut.
Ja, okay. Ja, ich glaube, einen Monat. Ich habe jetzt halt Staycation gemacht. Grandioses Wort, finde ich übrigens. Und da sind 2,5 Wochen echt gut, weil dann kannst du halt so ein bisschen Stuff erledigen, zum Sport gehen, runterkommen. Und bei einem Monat würde ich, glaube ich, eher dann auch nochmal wegfahren dazwischen oder so. Aber hast du ja auch gemacht. Genau, und dann habe ich mir nämlich einen 30-60-90-Plan gemacht. Habe ich vorher noch nie gemacht. Aber ich tendiere halt dazu, bei einem Jobwechsel immer alles direkt zu wollen. So, und dann halt ungeduldig mit mir selber zu werden. Und dieses Mal habe ich mir einen 30-60-90-Plan gemacht. Das bedeutet, die ersten 30 Tage, was will ich da erreichen? Die ersten 60, die ersten 90. Und das hilft halt total, alles, was man sonst so im ersten Monat schon erreicht haben will, mal realistisch zu betrachten und auf diese 90 Tage zu stretchen. Weil das, was man sonst immer alles schon direkt so will, das ist halt total unrealistisch sonst. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ziemlich geholfen, so ein bisschen dieses Erwartungsmanagement zu betreiben.
Kannst du ein paar oder möchtest du ein paar Beispiele nennen von Sachen, die du dir vorgenommen hast?
Kann ich sehr gerne. Und zwar ist es zum Beispiel in Monat 1 mein Team kennenlernen mit Fokus auf persönlicher Ebene, mich mit meinem Vorgesetzten zusammensetzen und Erwartungen besprechen, dann die ersten Tasks umsetzen und so ein bisschen das grundsätzliche Verständnis aufbauen und auch fokussiert auf mein Team fachliches, persönliches Verständnis aufbauen. Und dann der letzte Punkt war so ein bisschen so einen groben Überblick über Business, Energiemarkt, Infrastruktur zu bekommen. Aber halt tatsächlich erstmal mein Team kennenlernen im Grunde und so ein bisschen ins Doing kommen. Und vom Gefühl her hätte ich das sonst in der ersten Woche gewollt und nicht im ersten Monat. Ne?
Das macht voll Sinn.
So, ja. Monat 2, den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gecheckt. Da hatte ich mir vorgenommen, Ziele mit meinem Vorgesetzten abstecken, die aktuellen Prozesse beobachten, Strukturen der Firma verstehen, Domain-Knowledge vertiefen. Da muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht alles erreicht, was aber auch in Ordnung ist, denn wir haben relativ viel zu tun gehabt jetzt zum Quartalsende. Das heißt, der Fokus war tatsächlich erstmal, okay, wirklich Output generieren und Sachen abarbeiten. Was aber eigentlich auch ganz cool ist, weil dadurch bin ich schon viel tiefer so im Doing, im Daily Doing und dem Team tatsächlich drin. Ja, und der dritte Monat wären dann so Sachen wie Feedback-Gespräch und Check-in zur Hälfte meiner Probezeit und über das Team hinaus einen Überblick über die Leute und die Verantwortlichkeiten bekommen, unter anderem. Ja, das ist so mein 30-60-90-Plan gewesen.
Cool.
Bevor ich die Firma kannte, ne? Also ich glaube so, ne, wenn ich jetzt nochmal meinen Plan für den dritten Monat schreiben würde, dann wäre der schon ein bisschen anders auch. Aber bei der Übung geht's halt eher darum, ne, realistisch zu gucken, okay, was kann ich denn schaffen und was eigentlich nicht. Und ich finde, das hat mir geholfen. Ich habe das tatsächlich zusammen mit mit einer Mentorin von mir gemacht. Kann ich auch sehr empfehlen, sich da ein bisschen Input von außen auch zu holen. Weil sie dann zum Beispiel auch meinte, ne, dass so ein Jobwechsel auch immer eine Chance ist, sich selber besser kennenzulernen. Also wenn man den Job wechselt, lernt man natürlich auch, okay, was machen Veränderungen mit mir zum Beispiel? Das ist bei mir immer so ein ganz spannender Punkt. Was passiert da? Was habe ich für Muster? Ne? Sind irgendwie die ersten 3 Monate Honeymoon-Phase und alles ist grandios und dann habe ich plötzlich einen Einsturz und finde plötzlich alles kacke. Ich finde so Veränderungen sind halt super spannend, um, ich sage jetzt gar nicht, dass das bei mir so ist, aber einmal um so ein Beispiel zu setzen, sich da auch ganz viel selbst zu beobachten, weil das hilft einem dann bei der nächsten Veränderung total, finde ich.
Ja.
Hast du irgendwelche Muster, die du an dir selber feststellen kannst?
Ich habe auf jeden Fall ein Muster bei neuen Jobs bei mir ist, dass ich immer relativ, also ich bin auch total ungeduldig und habe dann total das Gefühl, mir oder meinen Wert als Entwicklerin beweisen zu müssen. Und deswegen ist es mir total wichtig, ganz früh schon Sachen machen zu können. Auch so in der ersten, zweiten Woche irgendwie dann anfange, Tasks zu machen. Und dann ist meine Erwartungshaltung auch so, dass ich gar nicht so viel langsamer bin als andere Personen.
Mhm.
Das ist natürlich eine
kann ich voll
absolut
verstehen.
Absurde Erwartungshaltung ist. Und das ist eigentlich total schade, weil ich finde, gerade am Anfang hätte man irgendwie mehr die Möglichkeit, auch die Firma besser kennenzulernen oder sich in Sachen einzulesen. weil man hat noch nicht so viele Meetings oder man nimmt sich mehr Zeit für so Coffee-Chats. Aber ich habe das Gefühl, ich erlaube mir sowas nie, weil ich dann immer das Gefühl habe, Leute müssen sofort feststellen, warum sie mich eingestellt haben und dass das eine gute Entscheidung war. Und dass es auf jeden Fall mustert. Und das hatte ich dieses Mal auch wieder. Und es fällt mir total schwierig, das zu brechen. Und ich habe es auch diesmal, ehrlich gesagt, nicht so richtig geschafft. Und ich versuche das dann nachzuholen oder dann so Strukturen für mich zu schaffen, in denen ich das besser machen kann. Also zum Beispiel so ein, ich wollte mich halt mehr so in den Energiemarkt einarbeiten. Und dann habe ich einfach Leute gefragt, ob sie da auch Bock drauf haben. Und dann hab dann so einen Call eingestellt. Einfach, weil ich das alleine nicht auf die Kette bekommen habe. Ohne quasi so einen wöchentlichen oder einen zweiwöchentlichen Druck, Sachen zu lernen, weil ich dann so das Gefühl habe, irgendwie Sachen machen zu müssen.
Was aber ja schon mal ein voll guter Move ist, dass du das festgestellt hast und geguckt hast, so okay, es hat jetzt irgendwie nicht geklappt, aber hey, was mache ich jetzt, um es wieder nicht aufzuholen, aber um mir jetzt trotzdem die Zeit im Nachhinein dafür zu nehmen.
Ja.
Also voll gut. Ich bin in dem Call übrigens auch drin, ich finde den super. Understanding Energy Club, sehr, sehr cool. Hast du, also bei diesem Ding von, du musst am Anfang zeigen, dass das die richtige Entscheidung war, dich einzustellen, da würde ich eigentlich ganz gerne mal drüber sprechen, weil ich glaube, das haben total viele. Ich würde mich da jetzt auch nicht ausnehmen, ne? Gerade am Anfang denkt man sich so, okay, bringe ich jetzt das mit, was sie von mir erwarten? Also so. Vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, wie man das einfangen kann. Ich meine, ich glaube, alle von uns, also bei mir funktioniert das auch mal besser und mal weniger gut. Was mir tatsächlich hilft, ist da offen drüber zu reden. Also, ne, ich habe gerade auch gar nicht so sehr jetzt mit Vorgesetzten, sondern eher mit den Peers auch, da tatsächlich, also ich habe ganz am Anfang, ich meine, mein Team ist sehr groß, 15 Leute circa, mit jedem so einen kleinen Coffee-Chat eingestellt, wo man sich einfach mal so ein bisschen Smalltalk-mäßig auch auf einer persönlichen Ebene kennenlernt, versteht, was sind das für Personen. Und da, das war so ein bisschen, das kann ich halt jedem auch empfehlen, zu sagen, okay, ich lerne erstmal die Leute in meinem Umfeld kennen. Weil dann sind eben auch so Sachen wie dann vielleicht nach 4 Monaten mal das erste informelle Feedback, 4 Monaten nicht, 4 Wochen das erste informelle Feedback zu machen, da hat man dann direkt eine ganz andere Ebene und kann sich halt auch mal verletzlich zeigen, so was hat für mich zum Beispiel nicht funktioniert oder wo bin ich irgendwie unsicher, sowas kann man halt viel besser äußern, wenn man sich auch einfach schon mal so ein bisschen kennengelernt hat, finde ich. Genau, der eigentliche Tipp, den ich da geben wollte, war, man muss nicht bis zum Ende der Probezeit warten, bis man Feedback bekommt, sondern was ich bei mir im Team ganz schön fand, war, dass einer von den Peers mir direkt irgendwie, wir hatten das erste Ticket, wo wir eine Überschneidung hatten und hat dann für die Woche drauf direkt ein Feedbackgespräch eingestellt. Zuerst dachte ich so, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Ne, das ist dann so dieses, ich muss mich hier erstmal noch beweisen. Und im Endeffekt, das konnte ich dann relativ schnell wieder einfangen und mich dann auf diesen Termin freuen, weil ich es halt voll schön fand, dass da so proaktiv mit direktem Feedback auch umgegangen werden konnte. Und direkt so Sachen, wo man das Gefühl hat, da muss man sich noch aufeinander einspielen, konnte man direkt thematisieren, bevor sich irgendwelche Fronten bilden oder irgendwelche Meinungen. So. Einfach direkt so eine Basis für, wir reden offen darüber, wie wir gut zusammenarbeiten können, ist dadurch entstanden. Das fand ich total gut.
Ja, das ist voll die schöne Geschichte, weil ich finde, so Peer-to-Peer-Feedback ist einfach total wichtig, dass man eben schön zusammenarbeiten kann, weil gerade so ManagerInnen, die sind ja auch oft nicht so nah an unserem Daily Doing dran. Und das ist ja auch irgendwie, mir ist es auch wichtig, dass man irgendwie gut zusammenarbeitet. Und dann quasi sich da direkt Feedback zu holen, auch so, wie können wir irgendwie unsere Kommunikation verbessern? Was hat dich irgendwie gestört? Und es können ja, oft sind das ja total kleine Sachen, die man irgendwie total einfach ändern kann. Und dann hilft man irgendwie der anderen Person in der Kommunikation. Zum Beispiel irgendwie manche, oder es gibt ja so Leute, die sich total daran stören, wenn man eine Nachricht schreibt und dann immer so alle, ihr quasi jede Zeile einzeln abschickt.
Oh ja, da gehöre ich auch dazu. Also mich nervt das auch, weil es mich immer rausreißt. Ja, erzähl weiter.
Ja. Und wenn man sowas weiß, das ist ja was, was man total gut ändern kann. Mir fällt das ein bisschen schwer, das manchmal zu ändern. Und ich versuche darauf zu achten, weil ich weiß, dass es viele Leute stört. Aber quasi, das ist ja was sehr einfach ist irgendwie. Und dann sowas zu wissen, finde ich total wichtig. Aber ich habe auch so mit Feedback einstellen. Ich finde das total wichtig und gut und es bringt mir immer total viel. Aber ich habe auch immer so ein bisschen Angst davor.
Echt?
Das ist mein erster Impuls, ist Angst.
Also du hast dann Angst, schlechtes Feedback zu bekommen? Oder was?
Ja.
Wobei, also ich meine, es gibt natürlich schlechtes Feedback und es gibt konstruktive Kritik. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Ich finde, konstruktive Kritik zu bekommen, total gut, weil daran kannst du ja wachsen und es zeigt mir halt auch, dass mein Gegenüber mich wertschätzt, weil wenn ich der Person egal wäre, dann würde sie mir die Energie anders investieren. Also eigentlich ist selbst Kritik ja was total Positives.
Und das ist nämlich auch das Lustige. Ich kriege lieber konstruktives Feedback als positives, weil ich mit positivem Feedback gar nicht so viel anfangen kann, weil ich immer das Gefühl habe, ja, okay, und jetzt? Ich kriege total gerne konstruktives Feedback.
Du meinst konstruktive Kritik?
Ja, weil mir das ja auch hilft, mich weiterzuentwickeln.
Ja.
Und ich glaube, diese Angst, die ich habe, wenn ich Leute frage, ist eher so ein People-Pleaser-Ding. Also, dass ich irgendwie, ich möchte anderen Leuten so sehr gefallen, dass ich dann Angst habe, rauszufinden, dass ich anderen Leuten gar nicht gefalle. Und ich glaube, dieses so, wie du gesagt hast, dass eigentlich konstruktive Kritik dann eher eine Form von Wertschätzung ist, weil die Person hat sich darüber Gedanken gemacht, wie du dich weiterentwickeln kannst und wie irgendwie die Zusammenarbeit besser klappen kann, weil sie das gerne möchte. Wenn du der Person egal wärst oder sie dich gar nicht mögen würde, dann würde sie das Gespräch gar nicht so suchen.
Ja.
Genau, ich glaube nicht, dass ich vor der Kritik Angst habe, sondern vor, dass eine Person, dass ich rauszufinden, dass eine Person mich nicht mag.
Also ein bisschen so persönliche Abweisung. Ja, das verstehe ich aber auch. Und was ich da festgestellt habe, ich dachte voll lange, dass es bei mir auch so ein People-Pleaser-Ding ist. Aber was halt jetzt ganz spannend war, das habe ich jetzt verstanden bei dem Wechsel des Jobs, ist gar nicht, dass ich irgendwie allen Leuten gefallen möchte. Aber ich habe mich dann gefragt, warum bin ich dann trotzdem am Anfang so nervös? Warum bin ich dann so unsicher? Wo kommt das her? Weil ne, mittlerweile haben wir auch genug Erfahrung im Job, dass wir wissen, dass wir unseren Job gut machen. Trotzdem bin ich am Anfang unsicher. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt das her? Weil es ist ja nicht so, dass ich keine Konfrontation mag oder dass ich allen gefallen möchte. Bei mir kommt es am Anfang daher, dass ich trotzdem erstmal, also eine Firma ist ein komplett neuer Kontext für mich. Und ich bin halt ein Vierling, ne? Ich hatte schon immer in meinem ganzen Leben 3 Leute um mich rum, die immer bei mir sind. Immer so meine Best Buddies, mein Support-Netzwerk. Und jedes Mal, wenn ich dann jetzt so einen Kontextwechsel habe und in so einen neuen Pool an Leuten reingeworfen werde, brauche ich erstmal so meine 1, 2, 3 Vertrauenspersonen, wo ich weiß, okay, denen kann ich vertrauen, da ist alles in Ordnung. Und dann sind halt auch fachliche Herausforderungen oder Konflikte mit anderen Leuten kein Problem, weil ich weiß, okay, da sind Leute, auf die kann ich mich verlassen. Und das war irgendwie ganz spannend für mich zu verstehen, dass das ist, wo die Nervosität herkommt und gar nicht so sehr dieses, oh Gott, packe ich das alles fachlich? Was sind das so für Herausforderungen und so? Sondern das kann ich halt viel besser so mutvoll angehen, wenn ich erstmal weiß, yo, ich habe hier irgendwie Leute, denen ich vertrauen kann.
Das macht total viel Sinn für mich.
Ja, für mich auch. Ich bin richtig froh, dass ich das rausgefunden habe. Das erklärt so vieles.
Ja, weil ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich auch mir in Firmen dann oft so, also dass es mir wichtig ist, so eine Vertrauensperson zu suchen, mit der man irgendwie, auch wenn man jetzt irgendwie einen Tag lang genervt ist oder so, dass man das einfach mal teilen kann in der Arbeit, weil ich finde das total wichtig,
ja,
dass man ja einfach jemanden hat, dem man vertraut in der Arbeit.
Ja, wie geht's euch denn so damit? Erzählt uns das doch mal über unsere Kanäle. Würde uns mal interessieren. Sollen wir zu der nächsten Frage rüber wechseln? Wie ist es bei einem Jobwechsel? Arbeitest du dich da vorher schon in Technologien ein, die benutzt werden?
Nein. Also meistens nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, oft hatte ich halt jetzt auch keine Zeit so richtig. Also auch bei meinem letzten Jobwechsel hatte ich zwar einen Monat dazwischen, aber ich meine, ich war auch die ganze Zeit unterwegs. Von daher, meistens mache ich das, glaube ich, nicht tatsächlich. Aber ich hatte auch die in den letzten Jobwechseln immer das Gefühl, dass ich den Technologie-Stack relativ gut kenne schon und dass es nur so kleine neuere Sachen gibt, aber dass ich dann das Gefühl hatte, okay, das macht dann irgendwie Sinn, mich dann damit zu beschäftigen, wenn ich da bin.
Mhm.
Und du?
Geht mir auch so, aber ich hatte eigentlich schon den Plan, das zu tun. Also ich hatte eigentlich schon den Plan, also ne, man erzählt natürlich im Gespräch auch, hey, das sind irgendwie die Technologien, mit denen kenne ich mich aus, was benutzt ihr so? Also es ist natürlich auch eine Frage, die ich auf jeden Fall stelle, um rauszufinden, ist das eine Firma, an der ich arbeiten will? Und ich hatte mir dann eigentlich schon vorgenommen, mich mal in Flutter einzuarbeiten oder ne, ich habe in meinem alten Job hauptsächlich Vue gemacht, jetzt ist es eher auch wieder React beziehungsweise Next.js versus Next.js. Ich hatte mir schon vorgenommen, mich da vielleicht nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Und im Endeffekt bin ich aber froh, dass ich da gar nicht so gekommen bin, weil hätte ich mich jetzt volle Kanne in Flutter eingearbeitet, ich hätte jetzt gar nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, das auch zu machen. Also das ist ja das Ding bei Technologien, dass je nachdem, was dann passiert, entweder brauchst du es dann oder du brauchst es nicht, dass es sich vielleicht gar nicht so sehr lohnt. Und die Firma weiß ja, was du mitbringst und was nicht. Und da finde ich es eigentlich wichtiger, dass man das selber auch weiß und dass man das selber kommuniziert. Was kann ich vielleicht auch einfach noch nicht? Und sich dann lieber die Pause für den Kopf gönnt. Und klar, wenn du dann Bock hast, dich in irgendwas einzuarbeiten, weil es dich interessiert, dann kann man es ja trotzdem machen. Aber man braucht eigentlich überhaupt nicht diesen Druck von, oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie 1A können, wenn ich da anfange, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man das Falsche lernt.
Ja, das finde ich auch, dass man dann irgendwie genau das trifft, was man eigentlich braucht, ist so unendlich gering.
Ja.
Und dann nimmt das auch so ein bisschen den Druck, weil dann quasi hat man vorher, lernt man auch was und du weißt überhaupt nicht, auf was du eigentlich hier lernen sollst.
Ja.
Und dann finde ich eher so, wenn man quasi noch was anderes irgendwie zwischendrin schon immer mal lernen wollte und jetzt hat man gerade Zeit, dann ist das ein total guter Zeitpunkt. Und wenn das dann irgendwie einigermaßen passt, ist es ja voll gut. Aber ich finde auch so, wenn man das so als Lernsituation sieht und dann nachher so als Prüfungssituation, dann ist es total schwierig.
Ja.
Und dann ist mir gerade noch aufgefallen, dass du es gesagt hast, weil die wissen ja, was man kann. Das funktioniert halt nur, wenn man im Bewerbungsgespräch super ehrlich war.
Ja, genau. Stimmt.
Und das ist halt auch wichtig irgendwie.
Stimmt. Man setzt sich eigentlich selber unter Druck, wenn man im Bewerbungsgespräch lügt. Also eigentlich nur eine dumme Idee.
Sehr gut.
Bist du eigentlich schon mal in der Probezeit irgendwo wieder gegangen?
Nee. Ich hatte halt, also so in der Schule oder so, hatte ich halt dann so kleine Jobs wie so Babysitting oder so. Das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das länger als ein halbes Jahr gemacht habe. Aber da gibt es ja auch nicht so richtig, weiß ich nicht, ob es da so eine Probezeit gibt. Oder dann halt quasi so Kurzzeitjobs. Und dann hatte ich mal einen Werkstudentinnenjob. Den fand ich richtig schlimm.
Wieso?
Da war ich in so einer Beratungsfirma. Und da haben alle Leute Anzug getragen. Und sie haben Beratung für SAP-Produkte gemacht. Und ich habe mich dann richtig gut mit der Sekretärin verstanden, von dem Chef. Und dann habe ich aber auch irgendwie so ein Workshop-Konzept ausgearbeitet und irgendwelche PowerPoints gemacht und wow, ich fand das so langweilig, was die da gemacht haben und die Leute so, es war überhaupt nicht mein Schlagmensch, der da war. Und da habe ich nach 4 Monaten oder so gekündigt und war so, nee, auf gar keinen Fall.
Verstehe ich.
Aber es war eher halt so Werkstudentinnen-Sachen, wo man sowieso nicht so, wo es so long-term ist. Aber seitdem ich arbeite, also in meinem ersten Job war ich 2,5 Jahre. Und in meinem letzten war ich auch so 2,5 Jahre.
Auch spannend.
Und jetzt bin ich auch schon länger als die Probezeit da.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich noch nicht, ich bin noch drin. Aber stresst dich sowas, in der Probezeit zu sein zum Beispiel?
Nee, gar nicht tatsächlich. Ich glaube auch, weil also seitdem ich Vollzeit arbeite, habe ich dann immer schon vorher gut genuges Feedback bekommen, dass ich mich sehr sicher gefühlt habe und dass es mich schon sehr gewundert hätte. Und es hat mir auch immer gut genug gefallen, dass ich da bleiben wollte. Also Probezeit ist ja auch beidseitig. Das heißt, ich war nie jetzt nervös und ich hatte nie Angst, dass ich irgendwie jetzt plötzlich gekündigt werde. Und du?
Nee, ich auch nicht. Ich hatte einmal tatsächlich eine Sondersituation, da war mein Vertrag befristet auf ein Jahr. Und da war das schon auch ein bisschen anders, ne? Weil da habe ich dann zum Ende der Probezeit gesagt so, hey, wie sieht's aus? Ich möchte wissen, ob wir die Befristung auflösen, weil sonst muss ich jetzt anfangen, mich umzugucken, weil man will dann ja auch einen Job finden, den man möchte und nicht einen, den man nehmen muss.
Ja.
Also so ein befristeter Vertrag, das ist für mich schon nochmal was anderes. Probezeit, ich glaube, ich fühle mich schon sicherer, wenn die Probezeit vorbei ist. Aber was du eben halt auch schon gesagt hast, ist dieses Probezeit ist auch beidseitig. Also das auch tatsächlich als eine Probe für die Firma beziehungsweise eine Probe für, hey, match das hier zu sehen, finde ich halt total wichtig, weil na, du kannst irgendwie eine Softwareentwicklerin haben, die ultra gut und top ist und eine Firma, die eigentlich auch super und top ist, aber es passt nicht zusammen, weil warum auch immer, was könnte ein Grund sein? Kommunikation passt nicht, Arbeitszeit passt nicht.
Oder auch so Ort, also ich meine, jetzt auch in unserer Firma, viele arbeiten remote und vielleicht stellt man fest, okay, ich habe jetzt irgendwo in Münster angefangen zu arbeiten, aber alle meine Kolleginnen sind irgendwie in Berlin und irgendwie muss ich ständig hin und her fahren oder ich bin halt ständig alleine und irgendwie mit dem Homeoffice passt nicht so gut für mich. Ist ja total valide dann zu sagen, okay, das ist irgendwie kein Setup, das mir gefällt.
Ja, das stimmt. Und also was mich tatsächlich aktuell ein bisschen stresst, ist gar nicht so sehr, bestehe ich die Probezeit, sondern ich habe halt gerade eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Das ist halt schon ziemlich lang für mich. Das heißt, ich müsste jetzt quasi schon auch in diesen ersten 6 Monaten für mich entscheiden, will ich hier bleiben, weil wenn ich dann irgendwie im 8. oder 9. Monat feststelle, boah, nee, das ist jetzt doch nichts für mich, dann habe ich halt ein halbes Jahr Kündigungsfrist, ne?
Das ist schon krass.
Also das ist schon so ein Punkt, wo ich, also ich meine, aktuell ist mein Gefühl gut, aber ich bin auch erst 2 Monate da und ne, manche Leute nennen das ja auch so ein bisschen Honeymoon-Phase, das erste halbe Jahr ist sowieso gut, wo ich so ein bisschen bin, okay, Ellen, betrachte das bitte jetzt mal richtig realistisch und kritisch, ob das was für dich ist, damit du halt nicht dann 6 Monate dich durchkämpfen musst, obwohl man eigentlich gar nicht da bleiben will. Das ist schon so ein Punkt, der stresst mich ein bisschen, so diese Entscheidung auch zu treffen.
Das verstehe ich total.
Also Stress ist nicht das richtige Wort. Es beschäftigt mich. So.
Das macht Sinn.
Ja. Ich habe mir auch nochmal einen anderen Podcast angehört. Hat mir besser gefallen. Zum Jobeinstieg. Und ich habe dir einfach mal 3 Takeaways daraus mitgebracht, über die ich mit dir sprechen wollen würde. Und zwar hat dieser Podcast Female Leadership 169 ist die Folge. Eine ganz spannende Folge, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und das erste Takeaway, das ich irgendwie ganz schön fand, war, dass sie meinte, Beginner's Mind ist so ein totales Ding. Ich habe das da mal so ein bisschen nachgeschlagen und dann rausgefunden, dass das aus dem Buddhismus kommt, das Beginner's Mind. Und dabei geht's halt so ein bisschen darum, ich habe ein Zitat mitgebracht. In the beginner's mind there are many possibilities, but in the experts there are few. Ich kann ihn nicht aussprechen. Der Nachname ist Suzuki. Die Person hat ein Buch geschrieben über den Beginner's Mind, werden wir euch auch verlinken. Und das beschreibt es, finde ich, ganz gut, dass man halt versucht, einen offenen Geist zu haben, diese ganzen Voreingenommenheiten abzulegen und halt mit einem so ein bisschen kindlicheren Blick in neue Situationen zu starten. Das fand ich ganz spannend. Das ist auch gar nicht so einfach, weil man einfach viel in Schubladen denkt.
Ja.
Und da so ein bisschen sich dran erinnern, dass Neugierde was Schönes ist, vielleicht.
Ja, das ist ein schöner Gedanke.
Ja, das war das eine Ding. Und was sie halt auch gesagt hat, ist, also ne, wenn du mit Neugierde startest, hat man natürlich auch viele Fragen, die man stellen muss, um Sachen zu verstehen und so. Und sie meinte halt, dass man den Welpenschutz am Anfang einfach mal nutzen soll für Fragen, weil das ist die Zeit, wo du unbedarft Fragen stellen kannst, ohne dass dich jemand blöd anguckt. Ich meine, das sollte im besten Fall eh nicht passieren bei Fragen, aber ne, das irgendwie so als wirklich auch eine schöne Chance zu sehen, einfach alle Fragen rauszuballern, die einem so kommen, weil du halt so ein bisschen diesen Welpenschutz hast. Das fand ich irgendwie ganz cute.
Ja, das ist auch ein richtig guter Tipp. Weil ich finde, am Anfang so viele Fragen wie möglich stellen, ist mir total wichtig. Oder ich versuche es zumindest. Aber natürlich muss man sich auch für Fragen einigermaßen wohlfühlen. Aber dann sozusagen, okay, ich habe jetzt Welpenschutz und es wird schon okay sein.
Ja.
Das ist cool.
Ja, und auch da so ein bisschen so viele Fragen wie möglich stellen. Ja, und dann aber natürlich auch so ein bisschen die Zeit der anderen wertschätzen, ne? Das fand ich dann auch wieder...
Ja.
Ja, also ich glaube, das meinst du auch so. Mhm. Auch da kann man natürlich das Umfeld fragen, so, hey, wie ist dir das am liebsten? Soll ich meine Fragen einfach direkt rüberschicken oder soll ich die lieber sammeln? Da so ein bisschen auch fragen, wie das für das Umfeld am besten funktioniert. Punkt 2, den ich daraus, also sie hat da sehr viele coole Punkte, aber wir haben natürlich auch noch eine begrenzte Zeit. Punkt 2, den ich sehr spannend fand, war, nicht so sehr auf Probleme fokussieren und die dann dadurch zu verstärken, sondern eher mit so einer Denke ranzugehen, okay, das hier beobachte ich, wo will ich stattdessen hin und was kann ich dafür tun?
Mhm. Also um das nochmal irgendwie anders zu formulieren, wenn ich jetzt irgendwo anfange und ich feststelle, oh Gott, ist das mir alles ein bisschen zu krass und irgendwie kann ich die Programmiersprache doch nicht so gut, wie ich eigentlich dachte, dann zu sagen, okay, ist das was, was ich verbessern möchte? Das heißt, möchte ich sehr gut in dieser Programmiersprache werden? Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, ich bin da irgendwie nicht gut genug. Und dann auf so einem positiven Mindset zu sagen, okay, dann ist das jetzt eine Lernmöglichkeit für mich. Und ich mache mir jetzt so einen kleinen Plan, um dahin zu kommen, wo ich gerne wäre. So ein bisschen.
Zum Beispiel, ja. Dass du halt, Okay. Genau, ist eigentlich ein cooles Beispiel, dass du halt nicht sagst, so Gott, ich bin total langsam, weil ich komme mit Infrastructure as Code nicht klar. Das wäre so ein bisschen das Problem. Und stattdessen dann zu sagen, will ich das überhaupt und muss ich das überhaupt? Also, ne, will ich dahin, dass ich das kann? Oder ist es eigentlich gut zu sagen, ich zieh mir hier jemanden dazu, damit ich schneller bin? Und wenn ich das doch lernen will, was kann ich dafür tun, um da drin schneller zu werden?
Das ist schön.
Ja, sehr gutes Beispiel. Vielen Dank. Dritter Punkt aus dem Podcast wäre, die innere Einstellung bewusst reflektieren.
Das hatten wir auch vorhin so ein bisschen. Oder geht das in die Richtung, zu sagen, was sind meine Muster, wenn ich einen neuen Job anfange und wie kann ich irgendwie das beobachten und was stört mich daran und was ist vielleicht auch in Ordnung?
Genau, einmal das, aber auch auf kleingranularer Ebene, sowas wie, was habe ich eigentlich heute für einen Tag? Habe ich schlecht geschlafen? Mhm. Bin ich gerade hungrig? Und ne, habe ich gerade eigentlich eine innere Haltung von, oh, ich irgendwie... kann ich heute gar nicht so richtig viel Neues aufnehmen? Oder habe ich vielleicht die innere Einstellung von, ich will Wissen aufsaugen wie ein Schwamm? Das kann sich ja manchmal auch tagesformabhängig ändern. Und da einfach das nicht so wegzuschieben. Also ich meine, es gibt ja auch bei Emotionen Menschen, die viele Emotionen haben, Menschen, die wenig Emotionen haben. Ne? Aber da mal hinzuhorchen, weil das beeinflusst einen ja auch total beim Jobeinstieg.
Ja, und gerade auch als Frau, ich habe... Oder es hat total lange für mich gedauert, zu erkennen, was mein Zyklus ist. Mhm. Und mein Energielevel ist so unterschiedlich von Woche zu Woche. Und das hängt so krass an meinem Zyklus einfach.
Ja.
Also ich habe gegen Ende meines Zyklus einfach viel, viel weniger Energie. Und dann Anfang, Mitte meines Zyklus habe ich irgendwie dann plötzlich viel mehr Energie und bin auch viel mehr Lust, ins Büro zu fahren zum Beispiel. Solche Sachen. Und seitdem ich irgendwie da mehr drauf achte und das festgestellt habe, kann ich, also macht das total Sinn irgendwie für mich auch. Und das war dann irgendwie, und dann kann man auch sagen, okay, es ist jetzt nicht so, dass, oh, du bist jetzt irgendwie doof, weil du hast irgendwie heute nicht genug geleistet, aber vielleicht hatte ich einfach nicht, mein Energielevel war nicht hoch genug. Und dann aber auch zu wissen, okay, nächste Woche habe ich wieder mehr Energie. Und das ist irgendwie, das gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit.
Ja. Voll. Und Verständnis ja auch. Im Endeffekt läuft es eigentlich auf Verständnis für einen selbst raus, weil sonst, bei mir führt es sonst zu Frustration, weil ich so denke, warum funktioniert das jetzt hier heute nicht?
Mhm. Ja.
Ja, ich würde jetzt am Ende nochmal ganz gerne so ein bisschen handfeste Tipps für, was kann ich tun, wenn ich einen neuen Job starte, mit dir besprechen. Wollen wir kurz 3 Minuten pausieren und uns das überlegen? Oder willst du direkt rausballern?
Nee, lass uns das kurz überlegen.
Okay, cool. Brauchst du noch Zeit? Ich glaube, wir können hier natürlich auch irgendwie 2 Seiten schreiben.
Nee, lass uns das machen.
Okay, willst du anfangen mit einem Do und einem Don't?
Mhm. Okay, Disclaimer. Mir sind nur Sachen eingefallen, über die wir schon gesprochen haben. Aber ich fasse das jetzt einfach nochmal zusammen.
Ja, ich finde, ist ja auch nicht schlecht, so eine Zusammenfassung.
Ich fange mal mit dem Unwichtigsten an. Ein Do für mich ist, vorher abzuklären, was der Dresscode ist. Wenn man es nicht schon überhaupt weiß, weil mich das so nervös macht am ersten Tag, was ich anziehen soll. Und das vorher einmal geklärt zu haben, ist für mich auf jeden Fall ein Do, weil das mir hilft. Und ein Don't wäre dann vorzulernen. Also so ein bisschen, was wir auch schon besprochen haben, vorher zu versuchen, alles Mögliche zu lernen, irgendwie auch Sachen, die man noch nicht kann, aber die verwendet werden. Ich finde, das ist was, das kann man im Job lernen und meistens lernt man dann eh das Falsche.
Achso, also don't, das, also don't vorlernen. Ja, okay. Mhm.
Genau.
Ich dachte gerade, hä?
Lernt nicht vor.
Ja.
Ich finde, das ist kontraproduktiv und nutzt lieber die Zeit, und jetzt habe ich noch so ein Du angehängt, nutzt lieber die Zeit vor dem neuen Job, um irgendwie in euch zu gehen, zu reflektieren und euren Kopf ein bisschen frei zu bekommen.
Mhm.
Waren es 3 Sachen, sorry.
Ist in Ordnung. Ich hätte noch, also erstmal ein Du, um so ein bisschen dem Recency-Bias vorzuwirken. Muss ich das jetzt hier definieren? Also ich versuche es einfach mal lapidar zu definieren, was Recency Bias bedeutet. Das bedeutet eigentlich, das, was jetzt gerade passiert ist, ist viel, viel, wiegt viel, viel wichtiger als das, was zum Beispiel 2 Monate zurück passiert ist. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch noch gar nicht so verfolgt, werde ich aber machen, kannst du dir einfach aufschreiben von Tag 1 an, was du erreicht hast und auch wenn man Feedback von anderen bekommen hat, egal ob positiv oder negativ, sich das einfach aufzuschreiben und auch egal wie klein die Erfolge sind, die Erfolge zu feiern. Ich habe in meinem ersten Sprint im Team gesagt, hey, ich habe jetzt gerade meinen ersten Code-Change gemacht. Hey, ich habe jetzt gerade irgendwie meinen allerersten Professional-Change, was Flutter angeht, gemacht. Hey, ich habe gerade mein erstes Production-Deployment durchgezogen. Also wirklich die kleinen Sachen, weil dahinter hängt total viel. Also ne, sich da in die Prozesse und alles Mögliche einzuarbeiten. Also ne, wenn man sich das nicht so vor Augen führt, vergisst man das total schnell, wie viel Effort da auch schon reingegangen ist und was man schon erreicht hat.
Mhm.
Genau, und da hilft es halt einfach, eine Liste zu haben, die man immer so Stück für Stück befüllt und zum Beispiel auch Sachen aufschreiben, an denen du gearbeitet hast oder die du gelernt hast. Weil das vergisst man selber auch total schnell.
Ja. Und ich finde, gerade auch so eine Liste zu haben, führt dann zu auch Sicherheit irgendwie zu sagen, okay, dass man nicht vergisst einfach, was man schon geschafft hat.
Genau. Und ja, selbst wenn das jetzt keine schriftliche Liste ist, ich habe es auch ganz viel so in Dailies und so gesagt oder nach der Sprint-Review so, hey, das waren so meine ganzen ersten Male, die ich diesen Sprint gefeiert habe. Ich habe da auch tatsächlich positives Feedback zu bekommen, dass das irgendwie total schön war, das dann so gefeiert zu sehen. Mhm. Und jetzt, um dem mal ein Don't gegenüberzustellen, don't do over hours, hätte ich gesagt. Also mach nicht am Anfang 2 Stunden mehr am Tag, weil du denkst, du musst irgendwas aufholen. Das laugt einen nur aus und ist auch total gefährlich. Ne? Also wenn du direkt in der ersten Woche startest mit irgendwie 50 bis 60 Stunden, dann irgendwann normalisiert sich das. Wenn sich Leute, die halt nicht so dicht an dir dran arbeiten, an den Output gewöhnt haben, denken die so, huch, was ist denn da jetzt plötzlich los mit der Motivation? Mhm. Also es ist halt auch strategisch einfach dumm.
Ja, und ich finde gerade am Anfang, weil es ist ja immer viel neuer Input irgendwie, und ich finde dann irgendwie zu sagen, okay, mein Gehirn braucht irgendwie jetzt eine Ruhephase, in der ich das verarbeiten kann, ist es mir auch total wichtig, weil sonst kann ich diese ganzen neuen Sachen, die ganzen neuen Eindrücke, kann ich gar nicht ordentlich verarbeiten und dann bringen mir die später auch einfach nichts.
Ja, das würde ganz gut zu einem anderen Du überleiten, was ich habe.
Mhm, mach.
Für mich ist das nämlich Do Sports. Also mach halt was für den Ausgleich. Es muss nicht Sport sein, es kann auch kochen und gut essen gehen oder spazieren gehen oder Freunde treffen sein, aber schaff dir den Ausgleich, weil ich habe gerade im ersten Monat gemerkt, wie müde mein Körper war, weil ich mein Gehirn so krass viel benutzt habe, dass das wirklich total wichtig war, sich da dann auch so einen Ausgleich zu schaffen.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp.
Soll ich hier auch das Don't dazu machen? Don't drink Alkohol. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten 2 Monate gar keinen Alkohol getrunken. Und ich muss sagen, ich trinke auch normalerweise gerne, gerade irgendwie so man feiert was, neuer Job feiert man ja auch gerne, man stößt mit neuen KollegInnen an. Und da habe ich mir dann gesagt, nee, das mache ich jetzt, also eigentlich habe ich es angefangen, weil ich den Dry January nicht durchgezogen habe und dachte dann, okay, komm, dann mache ich jetzt den Dry February stattdessen und habe jetzt aber den März noch verlängert, weil ich gemerkt habe, so viel Input und ich könnte den einfach nicht verarbeiten, wenn ich auch noch Alkohol trinken würde. Ich habe das total gemerkt, dass mir das richtig gut getan hat, den wegzulassen.
Ja, verstehe ich total. Ich habe auch im Februar nichts getrunken und ich finde das irgendwie mal ganz entspannend auch, das nicht machen zu müssen. Ja. Dann vielleicht ein Abschluss, du von mir noch, ist quasi auch so, was wir gesagt haben, Erwartungsmanagement betreiben, sich Feedback einholen und dann für sich zu sagen, okay, was sind meine Erwartungen? Und dann aber auch zu sagen, okay, hat die Gegenseite für Erwartungen? Und das dann in sehr kleinschrittig einfach gegenzuchecken.
Ja.
Es muss wirklich, ein Feedbackgespräch muss nicht riesengroß sein und ihr müsst da nicht viel Arbeit reinstecken. Niemand muss das vorbereiten. Einfach halbe Stunde, 20 Minuten Call, einfach so, hey, wie geht's dir gerade, wie geht's dir mit mir? Gibt's irgendwas, was dich stört? So.
Ja.
Und da gibt's ja auch so online ganz viele Leitfragen oder so, die ihr euch nehmen könnt. Ich finde, das wäre auf jeden Fall noch mein Abschluss, du.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick darauf, es gab ja einen Grund, warum ihr den Job gewechselt habt. Und auch zu gucken, erfüllt sich dieser Wunsch, den ich hatte, als ich diesen Job angenommen habe, für mich eigentlich. Das finde ich eigentlich auch nochmal so zum Thema Erwartungsmanagement ganz schön. Ein Don't, was zu dem Thema Feedback passt, wäre Feedback nicht einfach ungefragt rauszuhauen. Also ne, proaktives Feedback ja, aber auch immer so ein bisschen zu gucken, ist das gerade der richtige Moment für die andere Person auch? Möchte sie Feedback dazu? Also da vielleicht auch einfach die Frage zu stellen, so hey, möchtest du Feedback dazu? Ja, da bin ich so ein bisschen empathischer geworden, glaube ich, mit wie äußere ich was und wann vor allem.
Ich habe noch ein Don't, was dazu ein bisschen passt. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, wenn neue Kolleginnen reinkommen und dann sofort sagen, oh, das finde ich schlecht. Also gerade irgendwie, wenn wir jetzt so in der IT-Welt sind ja Sachen oft irgendwie gewachsen und die sind oft entfernt von optimal. Aber es gibt schon Gründe, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und ich finde es dann immer total ermüdend, wenn Leute reinkommen und sagen, oh, das finde ich aber scheiße. Anstatt quasi verstehen zu wollen, das wäre dann das Du dazu, verstehen zu wollen, was denn die Hintergründe für ein bestimmtes Setup sind. Oder auch mal zu fragen, eher so mit Neugierde ranzugehen, als mit Ablehnung.
Ja, wo wir wieder beim Beginner's Mind wären. Stimmt.
Hast du noch eins?
Ich glaube, wir haben die restlichen Sachen, die ich hier noch stehen habe, sonst schon besprochen. Also vielleicht noch so ein bisschen Thema Personal Development oder Personal Development Plan, vielleicht zu schauen, was sind eigentlich die Prozesse in der Firma und wie kann man das ganze Thema angehen und beobachten, weil das ist ja eigentlich auch das, warum man einen neuen Job beginnt. Also meistens, ich meine klar auch, weil man, kann beliebige Gründe sein, aber ich meine, eine Station in einer Firma ist dann für mich gut, wenn ich mich weiterentwickelt habe. Und da dann eben von Anfang an auch zu gucken, okay, wie können wir denn, also wir gemeinsam, ich und die Firma, schauen, dass ich mich weiterentwickle während der Zeit, die ich bei der Firma bin.
Total schön. Finde ich, macht auf jeden Fall Sinn.
Gut. Ich glaube, das wäre so ein bisschen unser erstes Gespräch zum Jobeinstieg und was man da so tun und lassen sollte.
Danke, dass du das Thema mitgebracht hast.
Sehr gerne, danke dir, dass du so spontan auch diese ganzen Fragen von mir geantwortet hast. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen, mitnehmen können. Und erzählt uns doch mal, in was für einer Phase ihr gerade so steckt und was zum Beispiel Probleme oder Herausforderungen sind, die ihr so beim Jobeinstieg erfahren habt. Gibt es vielleicht was, was wir euch noch nicht genug beantwortet haben? Dann schaut mal auf Instagram oder LinkedIn vorbei, unmuteit geschrieben, dann findet ihr uns. Genau, und wir verlinken euch auch nochmal die Folge, die wir zusammen mit dem Engineering Kiosk aufgenommen haben, sobald die draußen ist, in den Shownotes. Da geht's ein bisschen mehr um Jobwechsel tatsächlich. Was bewegt einen eigentlich zum Jobwechsel und worauf achtet man da?
Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht.
Tschüss.
Und bis bald. Tschüss.
Hey, er hat uns gar nicht gefragt. I'm testing my mic. Was ist hier los?
Stimmt. Das musst du, glaube ich, extra starten.
Das sind dann halt jetzt halt auch schon 10 Monate. Aber wir haben beide innerhalb des letzten...
10?
11?
Oder?
Nee, wir haben doch schon März. 11 Monate. Du musst fassen, ja? Nee, warte mal kurz. Das macht ja gar keinen Sinn. Moment. Ich habe 8 plus 3 gerechnet. Okay, warte, ich mach das jetzt nochmal. denn du hast ja im August deinen neuen Job angefangen und ich bin jetzt seit 2 Monaten dabei. Und das heißt, wir sind jetzt 2 und 7 Monate im neuen Job. Richtig? 8 Monate?
8. Ja, oder? Es sind doch
okay,
es ist
August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, okay, 8. Oh mein Gott. Wow. Nicht mal beim zweiten Versuch hat das gut geklappt. 8 Monate?
Konstruktive Kritik. Ja.
Total gerne konstruktives Feedback.
konstruktive Kritik.
Mhm. Unmuted. Mit Elton.
Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
Wir, das sind Elton und Dodo, erzählen euch in unserem Podcast von unseren Erfahrungen, Frauen in der IT zu sein und unterhalten uns auch mit anderen Frauen aus der IT. Es geht um Herausforderungen, Tipps und Tricks und auch die ein oder andere Anekdote. Thematisch sind wir ziemlich breit aufgestellt. Es geht auch um Produktentwicklung, Agile Coaching, aber auch in der IT geht es in die Tiefe der Programmiersprachen, Data Science oder auch verwandten Themen wie dem Green Coding.
Wir wollen Frauen ein Sprachrohr verleihen, weil Frauen gehören in STEM. Felder. Und mit unserer Präsenz wollen wir dies untermauern und auch andere Frauen motivieren, sich mit dem Thema IT zu beschäftigen, in das Thema einzusteigen und vielleicht auch ihre Leidenschaft dafür zu finden.
Hört rein in unsere verschiedenen Folgen, gebt uns Feedback und gerne auch Anregungen. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter, unmute_it und natürlich auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.